ARD.
Berlin Sounds. Inside.
Yo, ich hab Angst,
rief Haiti, als sie sich mir gegenüber ins Studio hinsetzte. Und dann wurde sie ein ganz schüchternes kleines Mädchen, das nur noch flüsterte. Und dann changierte sie immer hin und her. Manchmal war Haiti auch eine weise alte Greisin. Mein Name ist Anja Kaspari. Ich bin seit Jahrzehnten Musikjournalistin hier in Berlin. Und ich könnte vom Alter her Haitis Mutter sein. Und ich sag euch, ich habe selten einen so rohen Menschen kennengelernt, so sprunghaft ehrlich, genial, aber auch fragil, gepeinigt von ADHS, Depression und Selbstzweifeln. Aber Haiti hat sogar mit mir über ihre bekannte Mutter, die auch Musikerin ist, gesprochen. Und über ihre berühmte Oma, die Schauspielerin Jutta Hoffmann. Auch wenn es ihr peinlich war, wo sie doch eigentlich Gangster-Rapperin ist, wie sie meinte. Ich fand das Interview sehr berührend. Aber hört selbst. Jetzt geht's los. Heute zu Gast eine der bekanntesten und kreativsten Rapperinnen Deutschlands. Ich freue mich auf Haiti. Hallo.
Hallo.
Na, wie geht's dir?
So bekannt bin ich gar nicht.
Ich finde dich bekannt.
Okay.
Oh, bist du schüchtern?
Ja.
Als ich zum ersten Mal einen Song von dir gehört habe, Haiti, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen wegen deiner Stimme. Du hast diese ganz spezielle, kratzige Stimme.
So wie Nina Simone?
Viel kratziger. Ganz ehrlich, ich dachte zuerst, die muss aus Italien kommen. Bestimmt hat die so italienische Eltern, weil die haben doch auch oft so heisere Stimmen.
Ja, mein Opa ist aus Turin.
Ach komm.
Und als Kind hatte ich auch schon die Tiefe. Also als Kind hatte ich auch schon eine heisere Stimme wie eine Bordsteinschwalbe, heißt es so?
Ja, oh.
Ja. Das hat meine Mutter gesagt.
Okay, ich spiele mal das Lied, was mich sofort gekickt hat, wo ich dachte, wow.
Der ist aber uralt. Der ist uralt.
Aber schön. Und am Ende hört man dein Markenzeichen, dieses so hingerotzte Igelgeräusch.
Ja, Summer Jam macht das auch.
Machst du das immer noch?
Ja. Ich habe auch schon überlegt, das mal als Albumtitel zu nehmen, aber in Amerika machen das ist H-U-G-H-U.
Wie würdest du es schreiben? H-G-U?
G-H. Ja, das ist zwischen G und H.
Auf jeden Fall ist das ein Lied von dem Album City Tarif, ne? 2016 kam das raus. Da waren ja auch sonst so Themen wie Drogen, Waffen, Bösewichte. Warst du eigentlich damals wie so eine Art weiblicher Gangster-Rapper in Deutschland?
Also, so habe ich mich gesehen. Bei mir ist das Problem, ich weiß nicht, wie der Rest mich sieht. Ich kann das nicht umdrehen. Ich weiß nicht, wie die Leute mich sehen. Es ist halt so, bei mir ist alles anders gewesen. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass man Kunst studiert und trotzdem auf der Reeperbahn ist. Ich bin zum Beispiel von der Reeperbahn durchgemacht in meinen ersten Kurs da gegangen. Und Hamburg ist eh ein bisschen anders als andere Städte. Das ist, dieses Gangster-Ding ist so romantisch. Das ist nicht wie in Frankfurt, wo das richtig ganz eklig wird, sondern in Hamburg sind die trotzdem ganz nett und trotzdem Künstler und trotzdem auf der Straße. Und
wann bist du eigentlich nach Berlin gezogen?
Also ich sag seit 7 Jahren, dass ich schon 7 Jahre in Berlin bin. Vor 7 Jahren.
Ich habe dich, glaube, das war vielleicht 2018 oder vielleicht auch 2016 mal im Lido gesehen, live in Kreuzberg mit Trettmann. Bist du da zusammen aufgetreten? Damals warst du ja dann Anfang 20.
War das die erste Tour? Das war die erste, ja, wir haben zusammen eine Tour gemacht. Mhm.
Und wusstest du denn damals schon, dass du für immer im Musikbusiness bleiben wirst? Also war das für dich da schon so gesetzt?
Also ich mache mir jetzt Gedanken drüber. Ich habe das ja nie ernst genommen. Es gab auch irgendwie nicht so eine Konkurrenz und Ich wusste gar nicht, jetzt checke ich, es ist voll schwer, in diese Listen reinzukommen, was bei mir immer einfach war.
Streaming-Playlisten.
Es hat halt angefangen, das hat mir irgendwann mein Professor gesagt, irgendwann kriegst du die Anfragen nicht mehr und dann ist es wie ein Kokainrausch, der aufhört. Und jetzt bin ich soweit. Oh. Also früher, ich habe Sachen abgesagt, Konzerte, Shows, wo ich 7.000 Euro habe ich teilweise abgesagt. Das könnte ich mir gar nicht mehr leisten jetzt. Und immer wenn ich denke, ja, jetzt wird's ruhig, kommt auch immer noch mal was. So, ich denke, so wie jetzt. So, okay, jetzt kann ich ja mal reisen. Ich war jetzt auch in New York, weil ich dachte, jetzt fängt mein Leben an. Und seit ich, aber irgendwie hat es jetzt irgendwie immer noch nicht richtig angefangen. Und jetzt sitze ich wieder hier.
Vielleicht bist du einfach nur viel philosophischer als alle anderen. Und es ist eigentlich bei jedem so.
Wie, ich weiß nicht. Dass das Leben noch nicht angefangen
hat. Ja, dass man immer denkt.
Jetzt fängt es an.
Ja.
Ja, das Schlimme ist, man denkt, das Leben wird immer besser. Das ist irgendwie so im Gehirn. Man denkt, es wird immer besser. Das ist auch gut, dass wir so innerlich drin sind, aber es wird immer schlimmer.
Ist es so bei dir?
Ja, klar.
Aber deine Songs werden immer besser.
Echt? Das finde ich gut. Ich finde auch, die werden immer besser. Ja. Es werden immer weniger Zuhörer, aber die Musik wird immer besser.
Lass uns doch mal so ein bisschen in deiner Geschichte zurückgehen. Du hast ja mit bildender Kunst angefangen. Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, bist du mit 16 ohne Abitur an der Hamburger Kunstakademie angenommen worden.
Das war viel später.
Aber es war später. Du warst also schon volljährig.
Also ich war schon volljährig. Okay. Und also die Geschichte, ja, eigentlich kennen sie alle, weil ich habe ja auch schon 100 Millionen Interviews gegeben. Ich sag's jetzt nochmal. Meine Mutter hatte die Faxen dicke, weil ich immer nur auf der Reeperbahn war. Ich habe 7 Jahre Party gemacht nach meinem Realabschluss. Und irgendwann dachte sie, ich muss mal was machen. Und dann war ich beim Arbeitsamt bei so einer Maßnahme, wo wirklich, da habe ich dann noch Kaiser Natron und so die ganzen anderen Rapper aus Hamburg kennengelernt. Und dann haben sie mich gefragt, mal, was willst du jetzt machen? Logistikmaler, Lackierer oder irgendeine
aber die
dritte Kategorie?
Mit Maler, Wände anmalen.
Naja, das meinten sie, aber ich dachte, cool, Farbe malen, ich als alter Hippie. Und dann beim Farbkreis, was ja jeder Maler und Lackierer machen muss, ging dann, und das sind dann die Schicksalssekunden im Leben, ging dann eine Frau vorbei, Frau Richey, und die meinte, weil wir durften dann eine kreative Aufgabe machen, neben dem Farbkreis durften wir dann frei malen. Dann habe ich die Büchse der Pandora gemalt, Skelette, Pferde, die alle in 3D so hochgeflogen sind. Habe ich hingemalt neben dem Farbkreis und da meinte sie, ja, du bist hier total unterfordert. Du kommst jetzt zu uns unten im Keller zum 1-Euro-Jobber irgendwie. Und da waren dann die ganzen vom Großmarkt Hamburg und ein paar Weißrussinnen. Und dann habe ich da meine Mappe vorbereitet. Ich musste halt immer 7:30 da sein. Da wurde dann eine Liste gemacht. Aber mein Chef war auch ganz nett, hat immer Counter-Strike gezockt. Und der war nett, sonst wäre ich, glaube ich, auch rausgeflogen. Und dann habe ich da meine Mappe vorbereitet für die Abwehr und wurde angenommen. Aber im Endeffekt wurde ich vom Arbeitsamt, ich war ja auch der Star dieser Maßnahme, weil wenn es gut läuft, kriegen die Leute eine Ausbildung. Und ich habe es geschafft, halt zu studieren. Deswegen war ich der Star der Marci.
Machst du dann wahrscheinlich auch deine ganzen hier Cover und sowas selbst? Das ist Stadium Rock, dein aktuelles Album.
Ich kann es erzählen, wie es war. Ich war in Wien, habe mich mit meinem Grafiker getroffen. Da meinte ich, oh, mein Album heißt Stadium Rock, was können wir machen? Und er meinte, er stellt sich eine riesengroße Gitarre vor und ich bin ganz klein. Und so war es auch am Anfang.
Mit Fell und Hörnern.
Und dann war ich aber zu klein. Und das geht ja nicht, wegen Napoleon-Komplex. Ja, und dann haben wir eine Mammut, also ich wollte es so Steinzeit-Eiszeit-mäßig machen, Stadium Rock. Und dann wollten wir, eigentlich wollte ich so eine Collage mit 2 Mammuts und ich bin Mammut-Gitarre. Und dann haben wir eine Mammut als E-Gitarre gemacht.
Hier ist mal ein Song daraus.
Ich hab Plugs in beiden Städten, komm aus Hamburg und Berlin. Auf der Suche nach was Großem, doch ich hab mich nie verliebt. Ich bin auf dem Rap-Film hängen geblieben. Hab so viel Cash gestern verballert, Mann, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ich bin auf dem Rap-Film hängen geblieben. Wie konnte das passieren?
Anscheinend.
Das ist der beste Song vom Album, aber den hat noch keiner gehört.
Doch, das Album ist doch veröffentlicht. Also ich habe ihn schon oft gehört.
Aber auf den Song wurde ich noch nie angesprochen. Aber ich wurde eh noch nicht angesprochen.
Haiti, du hast ja eine total spannende Familie, wenn ich die mal ansprechen darf. Jetzt kommt deine Oma.
Die letzte Frage, Leute. Das war doch die letzte
deine Oma. Wir gehen so hin und wir springen so ein bisschen.
Ja.
Oma ist ja Jutta Hoffmann. Ist ja eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, sowohl Ost als auch West. Also zuerst in der DDR.
Nur Ost.
Dann war sie aber, da war sie beim Berliner Ensemble. Sie war in Filmen zu sehen. Ich glaube, sie war auch immer so ein bisschen enfant terrible. Ne? Also sie hat ja auch gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben, also protestiert und hat dann rübergemacht, sagte man ja so, und war bei Peter Zadek in Hamburg. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch alle dann in Hamburg gelandet. Die ist ja schon über 80, oder? Wie geht's dir?
Du weißt mehr als ich.
Hast du
also
ihr zum Geburtstag
gratuliert?
Also,
ich war jetzt in Hamburg, habe mir gerade Hamlet angeguckt, da hat sie auch gespielt.
Ja.
Und damals in meiner Schulzeit hat sie mir nämlich das, jetzt kommt der Plus, wie sagt man, Vitamin A oder sagt Vitamin B. Da hat sie mir ein Praktikum besorgt in der Maske. Deswegen war ich schon in den hinteren Räumen vom Deutschen Schauspielhaus. Ja, sie wohnt in Potsdam, ist anscheinend über 80, weiß ich nicht. Und hatte auch immer noch Anfragen. Die hat auch, glaube ich, die letzte abgesagt, wegen einer Perücke oder so.
Deine Mutter ist ja, die hat auch schon Musik gemacht.
Ja.
Zum Beispiel 1990 die Single rausgebracht, Petting im Parkhaus.
Oh nein.
Die habe ich nicht
das
gefunden.
Das Interview wird privat.
Aber außerdem.
Es gibt dazu ein Video, aber.
Ja?
Ja, das muss man digitalisieren.
Aber sie ist auch bekannt als.
Die Hexe Knickeweil. Sie packt den grauen Strickwolf ein und fliegt auf ihrem Hexenwesen in die große.
So gesagt, hätte ich es gestrichen.
Wirklich? Aber ist doch toll. Hexe Knickeweil ist ja total beliebt bei vielen Kindern. Und ich frage mich natürlich immer, ob du da mit dem Kinderchor schon mitgesungen hast. Hast du?
Sage ich nicht.
Sagst du nicht?
Sag ich nicht. Ich war ganz früh am Mikrofon.
Ja, wahrscheinlich schon, oder? Wenn deine Mutter Kinderlieder macht, ist doch auch was Tolles. Ist es dir peinlich?
Es ist peinlich.
Wieso?
Also ich bin noch Gangster-Rapper.
Okay, aber auch Gangster-Rapper haben Kinder und lieben Kinder und sind zu Hause bestimmt ganz süß.
Manche haben auch Politikereltern.
Was warst du denn?
Also ich kann sagen, ich habe keine Politikereltern. Meine Eltern sind Musiker und da gibt es schlimmere Lebensläufe.
Süß. Und warst du als Kind genauso wie jetzt?
Wie war ich als Kind? Ich hatte einen Pony, so wie jetzt. War immer, also eine Kindergärtnerin, die wohnt in derselben Straße wie meine Mutter, die meinte, ich war das süßeste Kind, das sie gesehen hat. Ich hatte einen Pony und war ganz schüchtern. Mhm. Jetzt bin ich immer noch schüchtern und habe einen Pony. Vielleicht war ich
hat
so.
Hat sich gar nichts verändert bei dir?
Nee. Ich habe kein Doppelstockbett mehr.
Mhm.
Ich habe jetzt ein King-Size-Bett.
Okay.
Ja, das sind die Veränderungen.
Du bist ja dann irgendwann von den Kinderliedern zum Rap gekommen. Du hast ja schon erzählt, du hast dann da andere kennengelernt in Hamburg. Hattest du eigentlich auch Vorbilder? Also es gab ja vor dir auch ein paar weibliche Rapper der ersten Stunde, Schwester S oder Piranha oder so. Da gab's aber
ich fand die von Deichkind immer nicht schlecht.
Aber die waren ja Jungs.
Nee, ein Mädchen singt da mal mit. Die fand ich
auch. Ach ja, stimmt.
Nicht Nina auch?
Nina, ganz cool. Am Anfang.
Ganz
Wackel
am
Anfang. Mit dem Arsch, wie hieß der? Ja, der war gut.
Der war gut.
Ja.
Ansonsten hatte ich keine deutschen Vorbilder, weil das war immer so politisch und hart. Und ich fand immer die amerikanischen Sachen cooler. Und dann habe ich angefangen, also mein erstes Rap, also weibliches Vorbild war La Chat. Die ist auch jetzt wieder gerade, wird sie gerade wieder größer. Das waren so die ersten aus Memphis. Deswegen habe ich mich immer an die orientiert. Ich habe mich eh an Amerika eher orientiert.
Warst du dann auch manchmal drüben?
Nee, ich war jetzt gerade drüben, aber ich war depressiv. So weit hat es nicht gereicht. Ich bin ganz spät erst gereist.
Wann warst du depressiv?
Na, jetzt.
Jetzt gerade?
Immer noch. Aber nach dem Interview vielleicht nicht mehr.
Was hilft dagegen?
Früher dachte ich immer Eiskaffee, aber das hilft auch nicht. Man sagt immer, Depressionen bleiben 20 Minuten im Körper, aber manchmal bleiben sie länger. Ich weiß es nicht.
Schläfst du dann auch viel?
Also ich wache erst ganz losermäßig immer um 12 auf. Deswegen heute 14 Uhr ist schon für mich ganz höllisch.
Sorry.
Das ist die Hölle. Aber es geht nicht um viel Schlafen. Das verstehen ja die meisten nicht. Es geht, wann schläft man ein? Und ich schlafe, also es gibt ja die Leute, die nachts aktiv sind. Und dazu gehöre ich leider auch. Das ist wirklich die Hölle. Ich schlafe erst so um 3 ein.
Dann,
heute habe ich mich ja gezwungen.
Dann schläfst du sogar lang, wenn du bis 12 schläfst.
Ja, 10 Stunden. 10 Stunden sind ganz gut.
Naja, wahrscheinlich kommt es deinem Berufsbild aber entgegen, wenn du so nachtaktiv bist.
Ja, ich weiß nicht, wie ich wäre im normalen Leben. Ich lebe ja seit 10 Jahren von der Musik. Und bisher musste ich auch noch nie früh raus. Manchmal, wenn ich eine Tour spiele. Aber dann habe ich auch schon meine Hilfsmittel. Ja, die Hilfsmittel.
Okay. Warst du dann auch noch nie auf Haiti?
Nee.
Du hast dich aber auch nicht...
Da werde ich ja wahrscheinlich sofort einen Shitstorm kriegen, wenn ich nach Haiti reise.
Weil? Warum?
Manche wollen ja nicht, dass ich mich so nenne, wegen dem Land und es ist...
Aber du hast es ja auch anders geschrieben.
Insofern. Nee, ich war da noch nie, will ich natürlich gern mal hin. Aber wie gesagt, mein Leben hat ja immer noch nicht angefangen. Jetzt war ich gerade in New York, jetzt kenne ich Manhattan ganz gut. Jetzt habe ich mir einen Plan gemacht, wie ich dort leben kann, aber mit der Musik werde ich es nicht schaffen, weil da muss ich ja mindestens 20.000 im Monat verdienen.
Um wo leben zu können?
In Manhattan.
Warum weil so viel Geld?
In Brooklyn will ich ja nicht leben. Ja, weil du da ganz viel... Warst du noch nie in New York?
Naja, doch, aber ich war... Also ich brauche wieder so viel Geld da.
Wie lange ist das her? Nee, wo hast du denn da gewohnt?
Ja, ich habe da bei einem Kumpel gewohnt.
Ich auch, ich habe auch beim Kumpel gewohnt. Aber wenn man da leben will, muss man da wirklich richtig Asche haben. Und das werde ich wahrscheinlich eher dann mit Bildern schaffen. Jetzt überlege ich wieder anzufangen zu malen.
Und müsstest du auch auf Englisch Songs machen?
Ja, und das will ich nicht.
Du bist ja sehr kreativ. Als du hast
keine Ahnung, ich finde mich gar nicht so kreativ.
Nein? Naja, als ich vorhin hier das Album in der Hand hatte und dich daran erinnert habe, dass es aus März dieses Jahres ist, da meintest du, dann mache ich ja noch eins. Ich mache ja pro Jahr mindestens 2.
Ja, ich werde halt immer aufgehalten, weil angeblich sind ja alle immer überfordert. Deutschland ist halt sehr, sehr langsam. Also in Amerika machen sie, also wer hat jetzt, Cardi B hat jetzt ein Album rausgebracht, da sind, ich weiß nicht, 24 Songs drauf. Wenn ich das machen würde, was ich machen will, dann könnte ich wieder von jeder Seite, es waren zu viele Songs, du überforderst die Leute und ich will ja auch mitspielen auf dem deutschen Markt. Wie gesagt, es gibt keinen zweiten deutschen Markt, man kann hier nicht underground sein. Also wenn du underground bist, verdienst du keinen Pfennig. Deswegen muss ich jetzt hier irgendwie mitspielen.
Aber wie viele Songs schreibst du denn pro Jahr?
Also ich schreibe ja keine Songs. Ich warte auf einen Studiotermin. Es hat ja nie jemand Zeit in Berlin. Deswegen mache ich auch vieles in Österreich, weil in Berlin sage ich jetzt auch schon wieder, Basecrime, ja lass mal ein Studio. Und dann kommt irgendwie so am 14., wo ich dann denke, hä, wieso denn nicht jetzt in einer Stunde doch eher so.
Aber es ist dann erst in einer Woche?
Ja, und bis dahin bin ich ja schon fast tot.
Ah, oh, okay.
Und das ist das Problem. Die Leute sind nicht spontan. Man muss hier nach dem Pendeln. Ich habe ja keinen Terminkalender. Ich habe weder ein Management noch einen Terminkalender. Und die Leute sind nicht spontan.
Bist du ungeduldig?
Deswegen will ich. Naja, ich bin ready. Und die Leute sind nicht ready.
Das ist die beste Antwort auf die Frage: Bist du ungeduldig? Nein, ich bin ready. Also, du schreibst nicht vorher Songs, sondern du gehst ins Studio und entwickelst da deine Musik.
Ja, genau. Oder manchmal, also keine Ahnung, ich gucke immer in die Notizen rein, dann werde ich, also jetzt das Album, was ich jetzt mache, ist ein Album, was ich durch drei teile, das heißt drei Mixtapes, den Namen weiß ich noch nicht. Jedes Mixtape hat sechs Songs, die erste Single ist schon draus, Glühwürmchen, könnt ihr ja auch mal einspielen.
Ja, soll ich machen. Mhm.
Also den Beat habe ich ja selber gemacht und jetzt ist es so, die Leute, keine Ahnung, jeder kann Beat machen und man muss ja immer ganz schön viel abgeben. Jetzt habe ich jemand gefunden, der genau das macht, was ich will. Das heißt, es ist so ein bisschen eklig, dass ich sage, ich habe mein ganzes Album selber produziert, aber es läuft so.
Wieso? Wenn ich sag, stimmt doch, oder?
Na, ich dirigiere es selbst. Ich sag, hol den Beat aus dem Song raus, da ändern wir noch die Drums. Wir nehmen, dann singe ich Sachen ein, so. Dann tun wir da runter. Es ist ja jetzt mit KI viel mehr möglich. Dann singe ich Melodien ein und die verwandelt er zum Instrument. Das heißt, ich produziere jetzt mein komplettes Album selber. Den Beat habe ich auch selber gemacht, weil ich ihm sage, den Beat, das Tempo, das Sample, das da, er ist raus aus allem, er ist Payout, der Junge freut sich über das Geld und gut ist. Und so gehören alle Rechte mir und so mache ich gerade das ganze Album und ganz Deutschland hasst mich wieder. Warum hasst mich ganz Deutschland? Weil keiner an mir mitverdient. So, keiner verdient jetzt mehr an den Songs dran. Ich habe einen Grafiker, gut, ich habe schon überlegt, aber das mache ich dann nicht.
Das machst du auch noch selbst.
Naja, was mache ich selber? Die Kreativ Direction.
Aber wozu brauchst du überhaupt noch den Jungen mit den Beats?
Naja, weil ich keinen Bock habe, den Computer anzuschalten. Da müsste ich mir das Programm selber, ich habe das auch schon überlegt, aber das ist mir wieder zu viel. Also ich brauche schon jemand, weil als ADHSler geht die Bühne erst los, wenn noch eine Person im Raum ist. Dann ist die Bühne eröffnet, dann sage ich, pass auf, nimm den Beat, nimm das so, das, und dann gehe ich ans Mikrofon und dann schreibe ich die Songs. Gestern habe ich ein Paket abgegeben und dann hat jemand, so schreibe ich die Songs, dann hat einer von hinten geschrieben, so viel lange, I love you, so viel lange. Und das habe ich mir gleich aufgeschrieben und vielleicht wird das der nächste Song. So viel lange, I love you.
Also du hast ADHS, ja? Weißt du das schon lange?
Ja, also wieder Vitamin B. Ich hatte einen ADHS-Termin. Da bin ich 4 Stunden früher los, 1,5 Stunden zu spät gekommen.
Und halt, Moment, aber war da so ein Stau oder warum bist du so spät gekommen?
Ich bin dann noch spazieren gegangen, war dann aber irgendwie auf der anderen Seite vom See und Google Maps hat dann irgendwie eine Linie gezogen über den See. Dachte ich müsste jetzt wie Jesus über den See gehen. Dachte ich, wie komme ich da jetzt rüber? In 20 Minuten fängt der Termin an. Und ich dachte, ich gehe jetzt mal spazieren. Ich mache mal jetzt so einen Ausflug durch den Wald in Potsdam. Und dann habe ich ihn geschrieben, scheiße, genau. Dann dachte ich, wie komme ich denn da rüber? Und dann saß tatsächlich eine Frau an einer Haltestelle. Dann habe ich gefragt, fährt hier eine Fähre? Und dann kam aus dem Nebel eine Fähre an. Und dann habe ich noch schnell geschrieben, ich verspäte mich um 15 Minuten, ich komme jetzt übers Wasser, wie ein Vampir. Und dann kam ich an, schlaflose Nacht, die Jacke da, die Tasche da. Und dann, ich glaube, ob ich ADHS habe oder nicht, das war gar keine Frage. Die hat sich irgendwie so, das hat sich gar nicht mehr gefragt. Dann hat er aber noch gemeint,
wollte sie irgendwas von dir wissen?
Na, der hat mich ein paar Sachen gefragt, der guckt, wann du blinzelst. Und dann habe ich nicht geblinzelt, da meinte er, es geht jetzt noch leicht in die Audi-Richtung, aber dann war ich da nicht nochmal. Ich habe Tabletten bekommen, die habe ich nicht so vertragen und seitdem lebe ich wie eh und je.
Du hast gesagt, du bräuchtest dann ohne eine zweite Person, fängt nichts an. Das heißt, wenn keiner da ist,
also umso mehr Leute im Raum sind, umso besser, umso höher der Druck, umso besser bin ich. Wenn ich jetzt eine Ausstellung hätte, wäre es am besten für mich, dass die schon angepriesen ist in einer Woche und jetzt müsste ich losmalen. Ohne den Druck, ich weiß auch nicht, ich muss mir den immer selbst erschaffen, weil ich glaube nicht, dass jemand gerade auf mein Album wartet.
Noch ich.
Gut, okay, kommt morgen.
Aber wenn jetzt niemand da ist, ich weiß ja nicht, ob du lebst dann vielleicht weiß allein ich auch nicht, oder so, was aber passt. Was machst du denn dann? Wie motivierst du dich dann selbst?
Da, an dem Punkt bin ich ja jetzt.
Okay.
Ja, gar nicht. Also dann versuche ich zu reisen, weil ich das ja noch nicht gemacht habe.
Um nochmal auf das Glühwürmchen-Lied zu kommen. Ich finde das total spannend, weil das ist ja eigentlich ein Liebeslied, ne?
Nee, das ist, ja, es ist ein Liebeslied, wo die Liebe nicht geklappt hat, weil die Lichtlein gibt es nicht mehr.
Das passt auch irgendwie so, weil die gibt es ja auch wirklich weniger, Glühwürmchen
ist
heutzutage.
Ist mir auch aufgefallen.
Durch die Lichtverschmutzung.
Echt,
also es ist erwiesen, weil zu viel Licht durch die Städte und die Beleuchtung erschwert die Partnersuche bei den Glühwürmchen.
Ich wollte den Song auch früher rausbringen, weil zur Glühwürmchenzeit, aber ich wurde wieder mal verhindert. Ich frage mich auch, ob das Quatsch ist, nur um eine Playlist zu, weil es wäre viel wichtiger, den Song dann zur Glühwürmchenzeit rauszubringen, statt 4 Wochen dann zu warten, um in eine Playlist zu kommen.
Ach, ich glaube, der ist immer gültig, Glühwürmchen. Da musst du nicht zu einer bestimmten Zeit. Aber ich wüsste gerne, ob das wie so eine Allegorie ist zu Berlin, zu deinem Leben in Berlin. Oder kam das so aus dem Unterbewusstsein einfach so raus?
Nee, das sind schon echte Geschichten.
Was mir auch auffällt, ist, dass du sehr häufig eigentlich über Klamotten singst. Also du hast den Fiorucci-Song, den finde ich auch voll gut. Dann kommt auf dem Album hier Bruno Banani vor. Es gibt, und Gautier kommt, glaube ich, auch vor, Jean-Paul Gautier. Die Louboutins, diese Schuhe mit der roten Sohle. Also ist das so dein...
Das machen ja alle Rapper, also da bin ich ja jetzt...
Mir fällt es immer bei dir am meisten auf.
Echt?
Also bist du
also
so
eigentlich, da musst du mal Shindy und so hören. Also da geht es ja die ganze Zeit um Klamotten. Ja, ich bin materialistisch.
Bist du?
Ja.
Was ist denn dein wertvollster Besitz?
Eigentlich das Picaldi-T-Shirt, was keiner hat. Wegen, das haben nur 20% der Mensch. Weil das hat ja keiner. Das Wertvollste ist immer, was kein anderer hat. Und ich glaube, das hat hier kein anderer, weil es gar nicht zum Verkaufen gibt. Aber ich kenne ja den Picaldi-Chef. Das Wertvollste, das Allerwertvollste wirklich, habe ich verloren. Das war eine Kette für 4.000 Euro, meine Diamantenkette. Die ist weg.
Wo hast du die verloren?
Weiß ich nicht, beim Autoscooter vermute ich.
In Berlin?
In Novigrad in Kroatien.
Oh, ich dachte, du könntest jetzt vielleicht eine Suchanzeige hier gerade mal so aufgeben, aber...
Ich suche meine Kette von Ich lach mich tot Album mit Diamanten bestückt, ist 4.000 Euro wert. Hinten steht auch eine Gravur drinne. Das ist ein Aufruf an alle Einwohner in Europa. Bitte gib sie mir doch zurück.
Haiti, hättest du sonst noch einen Wunsch? So im Leben?
Achso, ich dachte,
oder nee, bei dir muss ich fragen, jetzt im Moment aktuell?
Ich will mal was frühstücken.
Was frühstücken? Dafür können wir sorgen. Okay. Ich danke dir, dass du hier warst. Bitte. Und alles Gute dir.
Danke.
Auch.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch diese Folge mit Haiti gefallen hat, dann hört doch mal in andere Folgen von Berlin Sounds Inside rein. Zum Beispiel in die mit Zartmann. Der junge Pop-Senkrechtstarter hat ja was gemeinsam mit Haiti. Keine bekannte Schauspieler-Oma, aber einen bekannten Schauspieler-Opa. Und das wusste vor dem Gespräch auch noch keiner. Um beim Genre Hip-Hop zu bleiben, da könnte euch die Folge mit Megalo gefallen. Oder auch, voll unzensiert und ganz ehrlich, die Folge mit der Berliner Rapperin Icky Mel. Alle Berlin Sounds Inside-Folgen gibt's in der ARD-Audiothek oder bei den Streamingdiensten Apple und Spotify. Und ich freue mich, wenn ihr mal reinhört.